Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren aus Bukarest. Ich bin Alex Terescu und freue mich, dass Sie auch heute die deutschsprachige Sendung eingeschaltet haben. Wir legen gleich los mit unseren Nachrichten, gefolgt von zwei Beiträgen zum aktuellen Tagesgeschehen. Außerdem heute im Programm unsere Rubrik Das globale Dorf, natürlich die Musikecke und das ist nicht alles. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu hat am Donnerstag an einer multinationalen Militärübung teilgenommen. Die Sea Shield 24 wurde von rumänischen Seestreitkräften organisiert. Mehr als 2200 Militärangehörige und 135 See- und Flussschiffe, Flugzeuge und Fahrzeuge nehmen bis zum 21. April an Übungen im Schwarzen Meer, im Küstengebiet und im Donaudelta teil. Daran beteiligen sich auch Militärangehörige aus mehreren Ländern wie Bulgarien, Griechenland, Italien, dem Vereinigten Königreich, Polen, der Türkei oder den USA. Die Ausbildung umfasst Einsätze zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten auf See und Flüssen, zur Kontrolle von Schiffen und Flüssen, zur Suche und Rettung auf hoher See, zur Hilfeleistung für ein Schiff in Seenot und zur Gewährleistung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Die Sea Shield 24 ist die komplexeste Veranstaltung, die von den rumänischen Seestreitkräften in diesem Jahr durchgeführt wird und trägt dazu bei, Rumäniens Initiativen und Interessen auf regionaler und internationaler Ebene zu fördern und die Interoperabilität zwischen den teilnehmenden Streitkräften zu verbessern. Das Gipfeltreffen der führenden Persönlichkeiten des Weltkongresses der Ukrainer findet heute im Parlamentspalast in Bukarest statt. Dieses wurde von der Union der Ukrainer in Rumänien in Partnerschaft mit dem Weltkongress der Ukrainer organisiert. Die Veranstaltung läuft bis zum 15. April. Das Treffen ist ein Meilenstein für die ukrainische Diaspora und zielt darauf ab, die wichtigsten Richtungen und Prioritäten für die nächsten Jahre des Weltkongresses der Ukrainer festzulegen, und zwar vor dem Hintergrund der neuen, noch nie dagewesenen Herausforderungen für das ukrainische Volk. In einer Mitteilung der Organisatoren heißt es außerdem, dass sie über die weitere Unterstützung der Ukraine in humanitärer, politischer, militärischer, finanzieller und bildungspolitischer Hinsicht diskutieren, die angesichts des von Wladimir Putin am 24. Februar 2022 entfesselten Krieges dringend erforderlich ist. An der Veranstaltung werden unter anderem Beamte und Diplomaten aus Rumänien und der Ukraine, Vertreter ukrainischer Organisationen aus über 70 Ländern, Wissenschaftler und Mitglieder der ukrainischen Gemeinschaft in Rumänien teilnehmen. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser wird am Dienstag Rumänien besuchen und ihren Amtskollegen Cătălin Predoiu treffen. Nach Angaben der deutschen Botschaft in Bukarest werden die Themen Europapolitik, Sicherheitspolitik und Migrationspolitik besprochen. Nancy Faeser wird mit ihrem rumänischen Amtskollegen auch die Kommandozentrale der Grenzpolizei besuchen und später mit Vertretern der deutschen Minderheit zusammenkommen. Zum Abschluss des Besuchs ist ein gemeinsames Treffen mit dem Vertreter der deutschen Minderheit Ovidiu Ganz und dem Vertreter der jüdischen Minderheit im Parlament Silviu Vexa geplant. Und nun zum Sport. Rumäniens Tennisprofi Ana Bogdan wird heute Abend im ersten Einzel des Billie Jean King Cup Qualifikationsturniers zwischen Rumänien und der Ukraine in Fernandina Beach in Florida auf Lesia Zurenko treffen. Im zweiten Einzel trifft anschließend Jacqueline Christian auf Elina Svitolina. Am Samstag bekommt es Ana Bogdan mit Svitolina zu tun und anschließend findet das letzte Einzelduell statt, Jacqueline Christian gegen Lesia Zurenko. Im Doppel treffen die ukrainischen Zwillinge Lyudmila und Nadia Kichenok auf die jungen Mara Gae und Anka Todoni. Rumänien und die Ukraine sind bisher viermal aufeinander getroffen, wobei die Rumäninnen im Direktvergleich mit 3:1 die Nase vorn behalten. Im November hatte Rumänien im Playoff um den Verbleib in der Weltgruppe Serbien in Kraljevo mit 4:0 besiegt, während die Ukraine Litauen in Vilnius mit 3:1 schlug. Das Wetter in Rumänien ist immer noch viel wärmer als gewöhnlich für die zweite Aprilhälfte, insbesondere in den südlichen Gebieten. Der Himmel ist wechselhaft mit einigen Wolken, Schauern und Gewittern gegen Abend über kleineren Gebieten in den Hügeln und Bergen und nur vereinzelt in den restlichen Teilen. Der Wind weht leicht bis mäßig mit leichter Verstärkung im Südosten, aber auch mit Schauern verbunden. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 29 Grad. In Bukarest waren es am Mittag 24 Grad Celsius. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit dem ersten Hintergrundbericht. Die unabhängigen Parteien und Kandidaten, die sich um einen Sitz im Europäischen Parlament bewerben, stehen fest. Stefan Stoika kennt die Einzelheiten. Am Mikrofon mit der deutschen Fassung seines Beitrags ist Anna Nedele. 15 politische Parteien und Bündnisse sowie 7 unabhängige Kandidaten haben ihre Kandidatur für die Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni eingereicht. Die Kommunalwahlen finden ebenfalls am 9. Juni statt, wie die sozialliberale Regierung beschlossen hat, eine Entscheidung, die von der Opposition stark kritisiert wird. Im September findet das spannendste Rennen um das Präsidentenamt statt, bevor das Wahljahr mit den Parlamentswahlen im Dezember endet. Laut dem Beschluss des Zentralen Wahlbüros und dem festgelegten Zeitplan endete die Frist für die Einreichung der Kandidatenlisten für die Wahlen zum Europäischen Parlament und ihrer Unterlagen am 10. April. Um zugelassen zu werden, haben die politischen Parteien, Bündnisse und Organisationen nationaler Minderheiten die Listen der Unterstützungsunterschriften, die mindestens 200 Unterschriften umfassen, zusammen mit den Unterlagen der Kandidaten eingereicht. Im Falle unabhängiger Kandidaten müssen die Listen mindestens 100.000 Unterschriften umfassen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind ein wichtiger Test für alle Parteien, vor allem aber für das neu geschaffene Wahlbündnis PSD-PNL. Sozialdemokraten und Liberale regieren seit fast 3 Jahren gemeinsam und haben eine bislang unanfechtbare parlamentarische Koalition hinter sich. Sollte ihr Wahlbündnis funktionieren, werden sie laut eigener Aussage auch bei den anderen Wahlen gemeinsam antreten. Ziel der beiden Parteien ist es, mehr als die Hälfte der rumänischen Sitze in der EU-Legislative zu gewinnen und so die extremistische Bewegung unter Kontrolle zu halten. Als Hauptvertreter dieser Strömung gilt die Allianz für die Union der Rumänen, kurz AUR, eine populistische und ultranationalistische Parlamentspartei. In den letzten Jahren ist sie durch Proteste an der Grenze der Legalität und darüber hinaus gegen Impfstoffe und Pandemieverbote sowie durch sprachliche und sogar gewalttätige Gesten ihrer Führer aufgefallen. AUR teilt mit einer ihrer Fraktionen, der Partei SOS Rumänien, die ebenfalls auf der Liste der angehenden Europaabgeordneten steht, die Vorliebe für Verschwörungstheorien und einen oft virulenten Euroskeptizismus. Umfragen zufolge werden beide Parteien, vor allem aber der AUR-Allianz, gute Chancen eingeräumt, Vertreter nach Brüssel zu entsenden. Ein demokratischer Konkurrent des Wahlbündnisses zwischen PSD und PNL ist die Allianz der Vereinigten Rechten, die sich aus der Union Rettet Rumänien, der Partei der Volksbewegung und der von der PNL abgespaltenen rechten Kraft zusammensetzt. Die drei Parteien argumentieren, dass die Liberalen von der PSD kapituliert und den Linksdrall der Regierungspolitik akzeptiert haben und daher die Mitte-Rechts-Wählerschaft nicht mehr vertreten. Der Ungarischen Demokratischen Union Rumäniens wird ebenfalls eine Chance eingeräumt, nach den Wahlen vom 9. Juni ins Europäische Parlament einzuziehen. Die endgültigen Kandidaten für die Wahlen zum Europäischen Parlament werden am 29. April bekannt gegeben.
Unser Funkjournal geht weiter mit den beiden aktuellen Beiträgen. Der rumänische Präsident nahm am Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative in Vilnius teil, wo er seine Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren bekräftigte. Sorin Titus Jordan berichtet. Rumänien wird die Ukraine so lange wie möglich auf allen Ebenen unterstützen, sagte der rumänische Präsident Klaus Johannes auf dem Gipfel der Drei-Meere-Initiative in der litauischen Hauptstadt Vilnius. An dieser politischen Plattform zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 13 osteuropäischen Ländern der EU nahmen hochrangige Vertreter der Vereinigten Staaten, Deutschlands, Japans, der Ukraine und der Republik Moldau teil. In diesem Zusammenhang rief der rumänische Präsident dazu auf, die Initiative weiter zu straffen und die regionale strategische Konnektivität auf der Nord-Süd-Achse zu verbessern. Johannes hatte auch ein bilaterales Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, dem er die weitere Unterstützung Bukarests im Kampf gegen die russische Invasion zusicherte. Klaus Johannes erklärte, wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten, um die Zusammenarbeit weiter zu erleichtern. Sie wissen, dass wir der Ukraine in jeder erdenklichen Weise helfen. Am sichtbarsten ist vielleicht der Export von Agrarprodukten aus der Ukraine durch Rumänien. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es ohne diesen Export durch Rumänien nicht nur in der Ukraine, sondern auch dort, wohin diese landwirtschaftlichen Produkte exportiert werden, große Probleme geben würde. Andererseits ist natürlich die humanitäre Hilfe nach wie vor sehr wichtig, aber auch die militärische Hilfe ist für die Ukraine von Bedeutung. Der rumänische Präsident erwähnte auch das künftige bilaterale Sicherheitsabkommen zwischen Rumänien und der Ukraine, ein Dokument, das derzeit ausgearbeitet wird und das seiner Meinung nach einen besseren Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern schaffen wird. Johannes hob auch die Bedeutung der Straßen- und Eisenbahnverbindungen auf der gesamten Ostflanke der NATO und der EU hervor, die eine Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee schaffen werden. Projekte, die, so Johannes, für Rumänien von besonderer Bedeutung sind. Er sprach auch über die strategischen Partner der Initiative, darunter Japan, was seiner Meinung nach zeigt, dass das Interesse an der Drei-Meere-Initiative weltweit gestiegen ist. Der rumänische Präsident erläuterte auch, warum unser Land im vergangenen Jahr nur 1,6% seines Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgab, statt der ursprünglichen vorgesehenen 2,5%. Er wies darauf hin, dass dieses Ziel aufgrund von Inflation, Haushaltsschwierigkeiten und der weltweiten Rüstungskrise nicht erreicht wurde. Im Abschlusskommuniqué des Gipfels von Vilnius bekräftigten die Teilnehmer ihre Entschlossenheit, den Druck auf Russland zu erhöhen, unter anderem durch die Verschärfung von Sanktionen und deren vollständige und entschlossene Umsetzung, um den Angriffskrieg zu beenden. Der nächste 10. Gipfel der Drei-Meere-Initiative wird nächstes Jahr in Polen stattfinden.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das globale Dorf.
Willkommen zum Feature-Teil in unserem Programm. Anlässlich des 75. Jahrestags der NATO hören Sie einen Beitrag von Corinna Christa. Im Studio ist Zorin Georgescu mit der deutschen Adaption. Der 75. Jahrestag der Gründung der NATO fand in einem Kontext internationaler Unruhen statt. Dem Krieg in der Ukraine, dem Nahostkonflikt und dem Wiederaufleben des Terrorismus. Die Herausforderungen sind komplex und vielfältig und das Bündnis muss darauf vorbereitet sein, auf Cyberangriffe, Desinformation und Kampagnen zur Untergrabung der Stabilität seiner Mitglieder zu reagieren. Hybride Bedrohungen, die militärische, politische, wirtschaftliche und informationelle Elemente kombinieren, sind ein großes Problem. Es ist ein kritischer Moment, erinnern wir uns daran, warum die NATO gegründet wurde, kommentierte der rumänische Journalist Cătălin Lența bei Euronews. Die NATO ist mit dem Ziel gegründet worden, eine angemessene Antwort auf äußere Bedrohungen zu finden, wenn nötig auch militärisch. Und gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten sich die Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion erheblich verschlechtert. Das Bündnis entstand folglich auch, um möglichen militärischen Vorstößen der UdSSR in Europa zu begegnen. Und wo stehen wir heute? Leider sind wir in der gleichen Situation. Heute muss die NATO Russlands Aggression in Europa entgegenwirken. Und wir haben diese Aggression seit 2014 gesehen, als Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat, und das ist jetzt 10 Jahre her. Wir haben es auch im Februar 2022 gesehen, als russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind und etwa 1/6 des ukrainischen Territoriums erobert haben. Wir sehen es jeden Tag in den extrem kriegerischen und rachesüchtigen Äußerungen Russlands gegen Polen, die baltischen Staaten, Rumänien und Bulgarien. Allein Ungarn unterhält weiterhin gute Beziehungen zu Moskau, schlussfolgert der Journalist Cătălin Lența in seinem Kommentar für Euronews. Das Nordatlantische Bündnis hat sich gegen den Warschauer Pakt behauptet und sich immer wieder an die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen angepasst, sagt der Vizepräsident des Euroatlantischen Resilienzzentrums, Luftwaffe-General außer Dienst Adrian Dutzer, und verweist auf die Rolle der NATO bei der Friedenswahrung in den letzten 75 Jahren.
NATO hat ținut piept cu putere pactului de la Varsovia și s-a adaptat continuu provocărilor de securitate care nu au.
Die NATO hat sich nicht nur an die von der Sowjetunion ausgehenden Bedrohungen angepasst, sondern konnte sich auch auf der Grundlage entwickeln, dass die Mitgliedstaaten und Partnerstaaten dieselben Werte und dieselben Interessen teilten. Wie Sie wissen, ist das Bündnis von 12 auf heute 32 Staaten angewachsen. Und das sehr komplexe Sicherheitsumfeld der letzten Zeit und die Herausforderungen, denen wir uns täglich stellen müssen, sind noch viel größer. Deshalb haben selbst Länder wie Schweden und Finnland nach vielen Jahren der Neutralität sehr schnell beschlossen, einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft zu stellen. Wie vorauszusehen war, standen die Ukraine und ihre Unterstützung angesichts der russischen Aggression im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Nordatlantischen Bündnisses. Insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden militärischen Drucks aus Moskau und der nachlassenden militärischen Unterstützung durch den Westen. Die Verbündeten erwägen derzeit einen Finanzrahmen von 100 Milliarden US-Dollar, um die NATO in die Lage zu versetzen, die Verteidigung der Ukraine im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump in den USA aufrechtzuerhalten. Einige der Verbündeten haben auch finanzielle Unterstützung für die tschechische Initiative zum Kauf von Waffen aus Drittländern angekündigt, um die Lieferungen an Kiew zu erhöhen. Die beste Verteidigung ist der Angriff. Für uns ist die beste Verteidigung die Abschreckung, und deshalb haben alle Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten vor fast einem Jahr in Vilnius beschlossen, eine neue Generation von NATO-Verteidigungs- und Abschreckungsplänen zu entwickeln, auch in Rumänien, sagte der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Joană im rumänischen Rundfunk am 2. April, dem Tag des 20-jährigen Jubiläums des Beitritts Rumäniens zum Nordatlantischen Bündnis.
Noi nu facem exclusiv o apărare mult mai puternică, prezență militară, tehnică militară, tehnologie de ultimă generație, dar facem de fapt un gest de descurajare, și pentru că Rusia știe.
Wir setzen nicht nur auf eine viel stärkere Verteidigung, auf militärische Präsenz, militärische Technik, modernste Technologie, sondern wir betreiben tatsächlich eine Abschreckungspolitik, damit Russland bewusst wird, was wir als militärische Kraft aufbringen können. Und deshalb werden wir, wenn nötig, natürlich Artikel 5 aktivieren. Aber wir hoffen immer noch, dass es nicht dazu kommen wird. Die Verteidigungsklausel wurde nur einmal aktiviert, als die USA am 11. September 2001 mittels Terroranschlägen angegriffen wurde. In 75 Jahren hat es jedoch nie einen Krieg auf NATO-Gebiet gegeben. Und ich glaube, dass diese schöne Geschichte der NATO noch viele Jahrzehnte andauern wird. Für die rumänischen Streitkräfte bedeutete die Zeit zwischen dem Ende des Totalitarismus und dem Prager NATO-Gipfel im Jahr 2002 einen umfassenden Reform- und Modernisierungsprozess, um sie an die Standards des Bündnisses anzupassen. Nachdem Rumänien Vollmitglied der NATO geworden war, bewies das rumänische Militär seine Qualitäten in den Einsatzgebieten an der Seite von verbündeten Streitkräften, mit denen es nun voll kompatibel ist. In den letzten 20 Jahren haben etwa 50.000 rumänische Soldaten in Afghanistan, Irak und auf dem westlichen Balkan gedient. Heute ist Rumänien mit dem strategischen Raketenschild in Deveselu im Süden des Landes, dem Flughafen in Mihail Kogelnitschano und den Ausbildungszentren in Siebenbürgen in der Mitte des Landes ein Militärstützpunkt der Allianz. Mit dem Krieg in der Ukraine hat Bukarest im geopolitischen Spiel an strategischer Bedeutung gewonnen. Die heutige Lage hat gezeigt, dass der Schwarzmeerraum von den westlichen Verbündeten nicht vergessen werden darf, wie Rumänien nebst Polen, der Tschechischen Republik und den baltischen Staaten stets gewarnt hat. Im Vergleich zur Zeit vor 20 Jahren ist Rumänien heute ein Garant für Sicherheit, ein Lieferant von Hilfsgütern für die Ukraine, ein Ausbildungszentrum für Kiews künftige F-16-Piloten und ein wichtiger Akteur bei dem Versuch, das Schwarze Meer zu entminen und zu einem sicheren Raum zu gestalten.
Mi se pare ciudat, zile întregi au trecut, nu mai sunat, nu vreau să mă gândesc, n-ai să fii lângă mine când mă trezesc, iar stau și privesc, strop de ploaie de geam ușor se lovesc, cu noaptea poate aș vorbi, eu știu că noaptea sigur te va găsi. Drumul spre tine parcă l-am știut.
die gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Komponisten und Dirigenten George Stefănescu gegründete erste Operngesellschaft in Rumänien, gilt auch als Keimzelle des Operntheaters in unserem Land. Mehr über die Geschichte des rumänischen Opernhauses erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Christine Leschko. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Von ihrer Gründung bis in die frühen 50er Jahre hatte die rumänische Oper jedoch keinen eigenen Raum, sondern die Aufführungen fanden in anderen Theatern statt. Das sollte sich zu Beginn des kommunistischen Regimes aus eher propagandistischen Gründen ändern. 1953 fand in Bukarest ein großes internationales Jugendfestival statt, weshalb in der Hauptstadt eine Reihe von Gebäuden gebaut wurde, um alle damals geplanten Veranstaltungen zu beherbergen. Zu diesen Gebäuden gehörte auch der heutige Sitz der rumänischen Nationaloper, der sich am Ufer des Dâmbovița-Flusses befindet, direkt neben dem imposanten Sitz der Rechtsfakultät. Und obwohl dieser neue Palast ursprünglich den architektonischen Stil der sowjetischen Bauten respektieren sollte, wie es der Fall des Pressehauses war, erinnert die rumänische Oper nur vage an diesen Stil. Ein aktuelles Werk untersucht sowohl die Bauphasen als auch das Aussehen des Opernhauses im Detail. Die Geschichte des rumänischen Operngebäudes in Bukarest. Verfasser ist der Direktor der Bibliothek der Akademie, Nicolae Noica, der Folgendes in Erinnerung ruft. Die Oper wurde von einem großen Mann der Kultur, George Stefănescu, gegründet. Danach war sie jahrelang, bis 1952, ohne eigene Räumlichkeiten in einem Gebäude in der Nähe des Chișmigiu-Parks und dann lange Zeit im Gebäude des Nationaltheaters an der Calea Victoriei untergebracht. Leider wurde das Nationaltheater bombardiert. Ich war überrascht, als ich aus Dokumenten aus den Jahren 1948-1949 erfuhr, dass der Erste, der die Initiative zum Bau eines Gebäudes für die Oper ergriff, Dr. Petru Groza war, der an der Spitze der rumänischen Regierung stand. Damals bot er per Regierungsbeschluss ein Grundstück dort an, wo sich heute das Nationaltheater im Zentrum in der Nähe der Universität befindet. Er organisierte einen Wettbewerb, doch es kam nichts zustande. Doch 1950/51 wurde ein fester Beschluss gefasst und das damals gegründete Bukarester Projektinstitut wurde mit der Ausarbeitung des Projekts beauftragt. Das Projekt wurde von einem großen Architekten koordiniert und entworfen, Professor Octav Doicescu. Er war ein Mann der alten Schule, der uns zwischen den beiden Weltkriegen auch auf einigen internationalen Ausstellungen vertreten hatte, zusammen mit unseren großen Architekten Petre Antonescu und J.M. Cantacuzino. Natürlich stellte sich zunächst die Frage, wo das Gebäude errichtet werden sollte. Und man entschied sich für den genauen Standort am Kai, wo sich heute das Opernhaus befindet. Damals gab es dort ein anerkanntes Stadion. Das Projekt wurde, wie gesagt, von dem Architekten Octav Doicescu ausgearbeitet. Und die Arbeiten begannen 1951. Welcher architektonische Stil wurde gewählt und wie? Der Akademiker Nicolae Noica berichtet darüber. Es wurde oft gesagt, dass das Gebäude wie ein russisches oder sowjetisches Gebäude aussieht. Aber das hatte Octav Doicescu nicht getan, sondern um die Kontrollen zu bestehen, wurden die Originalpläne zur Bestätigung der Lösungen von einem russischen Berater unterzeichnet. Aber auch die russischen Architekten, die hierher kamen, schätzten Octav Doicescu und Makovej sehr und sie ließen eine ganze Reihe von Elementen zu, damit das Gebäude monumental sei. Aber ich sage, dass der Stil ein rumänischer Stil ist, mit einer ganzen Reihe von Elementen, die entlehnt wurden, aber keinesfalls stimmt es, was gesagt wurde, dass es ein Gebäude im Stil des Moskaus jener Zeit sei. Für den Bau des rumänischen Opernpalastes arbeitete Octav Doicescu mit dem Architekten Pompiliu Makovej, dem Bauleiter, und dem in Armenien geborenen Bauingenieur Aznavurian zusammen. Die Bauarbeiten wurden 1953 abgeschlossen und die offizielle Einweihung fand im Januar 1954 mit der Aufführung von Tschaikowski Big Dam statt. Die Fassade des Gebäudes, die gegenüber der ursprünglichen Idee des Architekten abgeändert wurde, weist einen Säulengang mit drei monumentalen Bögen auf, die von Säulen getragen werden, auf deren Kapitellen die Statuen von vier Musen stehen. Außerdem gibt es drei Eingangstüren, durch die man in den prächtigen zweistöckigen Saal gelangt. Die gesamte Fassade ist mit Flachreliefs der Bildhauer Zoe Boikoianu, Boris Karadža und Ion Vlad geschmückt. Nicolae Noica erzählt uns von den Ornamenten im Inneren.
Im Interior existe foyerul care este splendid.
Im Inneren befindet sich das Foyer, das prächtig ist. Und irgendwo auf der linken Seite, nachdem man die Treppe hinaufgestiegen ist, befindet sich der gelbe Salon. Eine echte Schönheit mit einer ganzen Reihe von Verzierungen, die damals im Jahr 1953 angefertigt wurden und heute unter außergewöhnlichen Bedingungen erhalten sind. Im Auditorium befinden sich die geteilten Logen mit einigen Säulen zur Abtrennung. Natürlich gab es auch darüber zahlreiche Auseinandersetzungen. Wenn diese Säulen aus architektonischer Sicht auch nicht stören, so waren sie doch aus Gründen der Festigkeit zwingend erforderlich. Außerdem ist die Decke aus prächtig verarbeitetem Holz. Und beeindruckenderweise ist der damalige Kronleuchter mit 100 Glühbirnen erhalten geblieben. Auch eine Heizungs- und Lüftungsanlage wurde seinerzeit hier installiert, um das richtige Klima zu gewährleisten. Leider sind die Jahre ins Land gegangen und diese Anlage funktioniert nicht mehr sehr gut. Ich habe mich auch an den Kulturminister gewandt, um finanzielle Unterstützung zu gewähren, damit dieses Werk den heutigen korrekten und modernen Anforderungen angepasst wird. Denn wir haben die Verpflichtung, dieses Gebäude nach 70 Jahren zu erhalten. Der rumänische Opernpalast wurde von Anfang an so konzipiert, dass er beständig ist. Die Erdbeben von 1977 und 1986 haben keine Risse in den Wänden des Gebäudes hinterlassen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Musikecke. Heute widmen wir unsere Rubrik der Sängerin Marinela Baba. Sie stammt aus Kreis Alba. Hören wir nun ein erstes Lied, und zwar Bodice cu nume Drag, ein Volkslied aus dem Secașelor-Tal, dem Gebiet, in dem der Rand von Sibiu und der zentrale Teil des Landes aufeinandertreffen.
La 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 la
Marinella Baba wurde am 4. April 1964 in der Gemeinde Schard im Kreis Alba geboren, wo die Menschen ihre Sitten und Gebräuche, Lieder und Trachten zu bewahren wissen, und ist bekannt für ihre Entschlossenheit, die lokalen Besonderheiten zu bewahren und zu erhalten. Marinella Baba begann als Folklorekünstlerin auf der Bühne des Kulturhauses in ihrem Heimatdorf und nahm danach an verschiedenen Folklorefestivals teil, wo sie zu den Gewinnern gehörte. Unter den Festivals zählen Mariala Tărețu in Târgujiu, Steaua Litoralului in Constanța, Mureș pe Margineta in Ocna Mureș, Alina Tedoralina in Cicârlău Maramureș, La Izvor de Cânt și Dor in Lipova und noch viele andere. Hören wir ein weiteres Musikstück mit Marinella Baba. Așa o zis Badean Sat. Marinella Baba debütierte 1992 bei Radio Bukarest mit dem Rundfunkorchester für Volksmusik unter der Leitung des verstorbenen Dirigenten Paraschiv Oprea. Sie hat an unzähligen kulturellen Veranstaltungen teilgenommen. Marinella Baba hat bisher 3 CDs aufgenommen. Hören wir nun ein weiteres satirisches Liebeslied aus dem Repertoire von Marinella Baba mit dem Titel Sus în vârful muntelui.
La 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 la. Duce dor cu negurile la 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 la. La 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 la. Duce dor cu negurile la 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 la. Unde bagea cu oile la 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 la. Duce dor cu negura la 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 la. Unde bagea cu turma la 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 la. La 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 la. Ca să-ți fac inimă bună la 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 la. Ia-mă bădiță la stână la 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 la. Ca să-ți fac inimă bună la 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 la. Că-i mult de când ai plecat la 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 la. Și-am rămas cu dor în sat, la 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 la. Dorul-i greu și n-are leac, la 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 la. Nu au ochii care-mi plac, la 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 la.
Marinella Baba ist nicht nur eine bekannte Volksliedsängerin, sondern auch eine gute Produzentin von Folklore-Sendungen im Fernsehen von Alba Iulia. In ihren Sendungen bringt sie mit Hilfe ihrer Gesangskollegen den Duft von Volksmelodien aus allen Teilen des Landes in die Häuser der Liederliebhaber. Die meisten Lieder im Repertoire von Marinella Baba sind Liebeslieder, Balladen, Volkslieder aus dieser Region. Lassen Sie uns Marinella Baba mit einem weiteren satirischen Liebeslied betitelt Zice lumea că iubesc zu hören. La 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 la.
na 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 na. Lume nu mă judecă, la 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 la. Că-mi trăiești și eu viața, la 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 la. Rău la nimeni eu nu fac, la 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 la. Iubesc pe cine ni drag, la 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 la. Am iubit ce ne-o plăcut, la 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 la. Dar nimeni nu m-o știut, la 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 la.
Marinela Baba ist Fachreferentin am Zentrum für Volkstümliches Schaffen in Alba und Mitarbeiterin der Staatsphilharmonie von Cluj-Napoca, mit der sie in fast ganz Siebenbürgen auftritt. Kürzlich hat Marinela Baba mit 4 anderen Sängern aus der Region Mozilor ein Musikalbum aufgenommen, das sie in den 4 Bänden des Buches Traditionen und Bräuche des Tals von Secașelor und Mozilor ans Licht gebracht hat. Am Ende bringen wir das Lied Cine nu știe dragostea.
International.
Es ist nicht nur ein Besuch, der Sie erwartet, sondern eine echte Gelegenheit, in eine Welt einzutauchen, von der Sie denken, dass sie längst vergangen ist. Im 132 Hektar großen Freilichtmuseum sind mehr als 400 Häuser und andere Gebäude ausgestellt. Mirela Iancu, Leiterin des Kulturmarketings der Institution, erklärte uns.
Vorbim aici nu doar despre mori, alte instalații tehnice, ci de gospodării.
Das sind nicht nur Mühlen und andere technische Einrichtungen, sondern ganze Haushalte, die eine Lebens- und Arbeitsweise nachbilden, die wir in einigen Dörfern Rumäniens noch immer zu finden haben. Führungen sind im Voraus zu planen. Kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite oder auf unserer Museul Astra Facebook-Seite. Die Tour kann zu Fuß oder mit dem Pferdefuhrwerk durchgeführt werden. Im Winter werden die Wagen durch Schlitten ersetzt. Im Museumsbereich gibt es 2 traditionelle Restaurants,
in denen Sie Speisekarten finden, die dem Thema des Museums entsprechen. Das Astra-Museum hat sich im Laufe der Jahre neu erfunden und modernisiert und bietet den Touristen heute ein ganz besonderes Erlebnis. Und die internationale Zusammenarbeit wird immer vielfältiger und zahlreicher. Mirela Iancu gibt uns weiter Auskunft.
Avem colaborări și avem parteneriate strategice deja cu anumite zone și țări. Avem
Wir haben eine strategische Partnerschaft mit Norwegen. Wir haben zwei Großprojekte erfolgreich abgeschlossen, die das Freilichtmuseum stark weiterentwickelt haben. Das ist das Astra Heritage Center. Dies ist der Bereich der Labors und Freilager. Dann der Pavillon des multikulturellen Museums, das Tor zum Freilichtmuseums. Es handelt sich um ein neues Gebäude, in dem mehrere öffentliche Einrichtungen, aber auch Dauerausstellungen des Museums der Siebenbürger Zivilisation, Wechselausstellungen, Konferenz- und Museumsausbildungsräume sowie Galerien für traditionelle Kunst untergebracht sind. Der Ort, an dem alle Handwerker des Landes die Möglichkeit haben, ihre Produkte zu verkaufen. Das Gästebuch des Museums ist im Hauptsaal zu finden. Feedback erhält man sowohl auf TripAdvisor als auch auf der Facebook-Seite des Astra-Museums. Touristen sind mehr als überrascht, ein geschichtsträchtiges Museum zu entdecken. Mirela Iancu berichtet.
Muzeul în aer liber a început în anii 60, bazat pe o cercetare de...
Das Freilichtmuseum wurde in den 1960er Jahren gegründet, basierend auf Forschungen, die mehr als ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatten. Es wurde von dem Ethnographen und Museologen Cornel Irimie, dem berühmtesten Schüler von Dimitrie Gusti, dem Gründer des Dorfmuseums Bukarest, geschaffen. Es wurde als Museum für traditionelle Technologie eingerichtet, um den genialen Charakter der ländlichen Welt hervorzuheben und das vorindustrielle Erbe Rumäniens zu bewahren. In den 1950er Jahren wurden in Rumänien mehr als 5000 technische Anlagen identifiziert. Unter ihnen wählte eine nationale Kommission von Ethnographen ihrerseits Mühlen, Sägen, Mörser, alle Arten von genialen Techniken aus und übertrug sie ab 1961 an das Museum. Das Erntedankfest, die Forschungsnacht, Marketing und Bildung in Museen, Kultur und lokale Gastronomie, Wollgeschichte oder das Fanfarenfest sind nur einige der Veranstaltungen, die im Herbst im Astra-Museum organisiert werden. Neben den vielen Veranstaltungen, die dort organisiert werden, können Sie die Wechsel- oder Dauerausstellungen des Museums besuchen.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle von 6 bis 6.30 UTC auf der Frequenz 11.620 kHz, 25 Meter Band, sodann von 14 bis 15 Uhr UTC auf der Frequenz 9600 kHz, 31 Meter Band und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9570 DRM. Im Internet sind wir auf Windows Media auf www.rri.ro zu erreichen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.